Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. In dieser Folge spreche ich über Hellgate. Hellgate positioniert sich als neutraler Infrastrukturpartner im Payment-Sektor für Enterprises und bietet eine modulare, sogenannte Composable Payment Architecture, die Unternehmen in komplexen internationalen Zahlungsprozessen unterstützt. Mein Podcast-Gast Jens Kohn erklärt, warum sich Hellgate bewusst gegen Transaktionsgebühren und für ein SaaS-Modell entschieden hat, wie sie Enterprise-Kunden trotz langer Sales-Zyklen gewinnen und warum modulare Architektur der Schlüssel zum Wachstum ist. Außerdem ein Blick auf Zukunftstrend wie In-Car-Payment, Agentic Commerce und die US-Expansion von Hellgate. Ich begrüße mit euch den Co-Founder und Chief Go-to-Market Officer von Hellgate, Jens Kohnen. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, und bevor es losgeht, steige ich ein mit unserem aktuellen Werbepartner. Ihr kennt ihn schon, Clockedo. Effizienz entscheidet über Wachstum, gerade in Unternehmen, die skalieren, ist die Ressource Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Clockedo macht Zeit sichtbar und nutzbar. Seit einigen Wochen hier bei uns im Podcast immer wieder als Partner, habt ihr sicherlich schon gehört. Wer noch nicht dabei ist, die smarte Software für Arbeits- und Projektzeiterfassung nimmt Zeit mobil, online und damit überall digital auf. Automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand. Also egal, ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Neben den Arbeitsstunden lassen sich auch Projektzeiten und Abwesenheiten in Echtzeit dokumentieren und damit verschafft Clockedo jederzeit den Überblick, welche Projekte lohnen sich bei euch und wie entwickeln sich die Kosten. Mit präzisen Reports werden Entscheidungen auf Basis von Daten getroffen, nicht aus dem Bauch heraus, und eure Teams arbeiten produktiver, die Planung wird einfacher, Abrechnungen stimmen auf den Punkt. Damit steigt dann der Umsatz und unnötige Überstunden werden reduziert. Ob ihr jetzt ein Startup mit 3 Mitarbeitern seid oder ein größeres SaaS-Unternehmen, Clockedo wächst mit euch und bleibt dabei einfach einzuführen, sofort produktiv und DSGVO-konform. Die Vorteile liegen also auf der Hand. Mehr Produktivität, bessere Kapazitätenplanung und optimierte Prozesse. Schluss mit undurchsichtigen Abrechnungen und Excel-Chaos. Testet doch einfach mal Clockedo jetzt 14 Tage kostenlos. Und mit dem Code ARTIST25 gibt es nach dieser Testphase bei einem Abo-Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos findet ihr unter www.clockedo.com/artist. Das ist Clockedo mit clockedo.com/artist mit 2 R. Ihr wisst Bescheid. Hallo Jens, ich grüße dich. Willkommen im Artist on Air Podcast. Du bist hier als Managing Director und Go-to-Market-Verantwortlicher bei Hellgate. Das ist keine Heavy Metal Band, sondern ein Softwareprodukt. Erzähl uns doch mal, was genau ihr macht und wie du dazu gekommen bist.
Ja, hallo Matthias. Ja, freut mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, tatsächlich klingt der Name erstmal nach Scary Name. Wir haben aber Friendly Code dahinter und der Name ist tatsächlich Programm bei uns. Wir kommen aus der Payment-Industrie, sind irgendwie seit 20, 25 Jahren in der Payment-Ecke unterwegs und haben festgestellt, dass Payment doch tatsächlich das eine oder andere Nightmare bescheren kann oder auch für den einen oder anderen die Hölle sein kann. Und tatsächlich ist unser Ansatz, dieses Thema zu lösen, das hinter dem Gate zu verstecken und uns mit dem Thema zu beschäftigen, das Thema zu lösen, sodass unsere Kunden Payment machen können in einer anderen Art und Weise, ohne sich tatsächlich mit den ganz feinen Details und den ganz, ganz vielen Painpoints dort auseinandersetzen zu müssen.
Ja, finde ich gut. Müssen aber noch tiefer rein. Payment als Oberbegriff habe ich jetzt verstanden. Aber welches Problem löst ihr denn genau? Und was sind so, also in einem Satz, eure Kunden? Also ist es ein Enterprise-Produkt oder und Payment ist ja ein Riesenthema. In welchem Bereich seid ihr sozusagen in dieser Payment-Area neu oder anders als die anderen?
Wir sitzen im Grunde zwischen unseren Kunden. Das sind typischerweise große Enterprises, Scale-Ups, alle die irgendwie global, international, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen auch, ich sag mal, Compliance und auch regulatorisch anders oder unterschiedlich gehandhabten Regionen unterwegs sind und die eigentlich Digitalgeschäft machen wollen. Und auf der anderen Seite den Zahlungsdienstleistern, den Banken, die Payment abwickeln wollen. Wir sind dabei ein technischer Dienstleister, das heißt, wir fassen am Ende des Tages kein Geld an, aber wir versuchen tatsächlich Geschäftsmodelle und Businessprozesse miteinander zu connecten und das möglich zu machen. Problem, was wir unseren Kunden lösen, ist im Grunde, dass sie auf der einen Seite aus diesem Walled Garden der Payment-Anbieter kommen. Also typischerweise kommst du aus dem Setup, wo du einen Zahlungsdienstleister schon sehr, sehr lange bei dir integriert hast, mit denen schon sehr, sehr lange Business machst, aber kommst irgendwie
an die Grenzen mal, dessen. Also du willst keine Namen nennen wahrscheinlich, weil ihr mit allen irgendwie Beziehungen habt. Ich würde jetzt mal Stripe sagen, ist so wahrscheinlich einer der bekanntesten Zahlungsdienstleister, die ich jetzt kennen würde. Ist das so was du unter Zahlungsdienstleister verstehst?
Genau, das ist so eine Stripe, so eine ADN, so eine PayOne. Ja. Also gibt's verschiedenste. Es gibt natürlich die auf sehr moderne Stacks setzen und die sehr modern aufgestellt sind. Das ist eine Stripe, das ist eine ADN, gibt's auch den oder anderen noch dazu. Aber es gibt auch viel Infrastruktur, die noch, ich sag mal, eher Legacy ist, die aus alten Prozessen unterwegs sind. Und da versuchen wir im Grunde die Brücke zu schlagen.
Okay. Weil ich auf eurer Webseite, jetzt gehen wir da schon ins Detail, aber das hat mich da so ein bisschen verwirrt, weil unter euren sozusagen Partnern, die ihr nennt, ja, steht halt auch irgendwie Stripe und Adyen und Visa, und wo ich jetzt gedacht hätte, okay, sind es nicht eigentlich moderne Zahlungsdienstleister? Also was brauche ich als Enterprise-Kunde zwischen mir und Stripe noch?
Typischerweise ist Stripe sehr, sehr gut aufgestellt an der Stelle. Die andere Herausforderung ist eigentlich, dass du als Enterprise-Kunde möglicherweise nicht global auf einen Zahlungsdienstleister setzen möchtest, in dem Fall eine Stripe oder eine Adyen, sondern du überlegst dir aus unterschiedlichen Gründen. Das können zum Beispiel lokale Anforderungen in einzelnen Ländern sein, wo der eine oder andere Player stärker ist als der andere. Oder dass du dir aus Risikosteuerung oder auch Vendor-Risk-Steuerung überlegst, hey, ich möchte nicht das Geschäft nur einem geben, sondern ich möchte das verteilen auf verschiedene Anbieter. Mhm. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann stellst du immer die Frage, okay, wie integrierst du jetzt deine Business-Prozesse an diese verschiedenen Vendoren? Wie stellst du die Schnittstellen dazu dar? Und wie hältst du eigentlich die Komplexität der Aussteuerung deiner Geschäftsmodelle eigentlich in einem Rahmen, der es dir möglich macht, tatsächlich von dem einen oder anderen Anbieter zum anderen zu switchen von heute auf morgen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist so das typische Szenario. Also wir schließen die Brücke sowohl zu den Stripes als auch zu den, die man vielleicht eher so auf der Legacy-Zahlungsdienstleister-Seite sieht.
Okay, verstanden. Ich glaube, das reicht mir so als Einordnung, damit wir für den Podcast wissen, worüber wir reden. Jetzt vielleicht als Teaser für die Audience, was die meisten halt interessiert, ist einfach so eine Einordnung, ja, also wie groß seid ihr, wie lange seid ihr dabei, wie viel Umsatz macht ihr, Kunden haben wir gerade schon verstanden, einfach damit ein anderer B2B-Software-Founder jetzt einschätzen kann, ist es super relevant für mich, ist es ähnlich oder ist es vielleicht meine next Wachstumsstufe oder genau, wo ungefähr seid ihr mit Hellgate gerade? Und das ist wieder ein guter Zeitpunkt hier, mega Spannungsbogen, bevor wir erfahren, wie groß Hellgate jetzt ist. Gehen wir mal rein und überlegen, wer in Europa SaaS-Companies hilft, auf ein gutes Wachstumslevel zu kommen. Das ist natürlich unser Ecosystem-Partner Float aus Schweden. Float ist seit Jahren dabei, unterstützt unser Ecosystem, unterstützt den Summit. Und es ist mal wieder Zeit, Float euch hier ans Herz zu legen. Float ist ein Gamechanger bei der Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren wollt, Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem dabei unkompliziert. Das Onboarding ist nämlich super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören, individuell auf euch eingehen können und nicht mit automatisierten Systemen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, trefft ihr Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen oder schreibt doch einfach Janis einfach ein E-Mail. Das ist janis@gofloat.io. Besucht doch gerne mal gofloat.io und probiert dort den Calculator, also den Rechner aus, um eure Optionen sofort und alleine durchzuspielen.
Also wir sind tatsächlich komplett bootstrapped, sind jetzt mit dem Produkt Hellgate seit 3 Jahren am Markt, kommen aber tatsächlich aus einer klassischen Softwareentwicklung, Dienstleisterbranche, haben dann die Entscheidung getroffen, nachdem wir verschiedenste Lösungen für unsere Kunden als IP gebaut haben, tatsächlich zu pivotieren auf das Produkt, das heute Hellgate heißt. Das haben wir jetzt vor gut 3 Jahren initiiert, die ersten Kunden dann migriert auf das neue Stack und sind jetzt im Grunde auf Product Live. Umsatzseitig, ERA-seitig sind wir gut im siebenstelligen Bereich unterwegs, haben gute Wachstumszahlen, haben gute ACVs, mit denen wir wachsen, und da unsere Kundenklientel eher die mittlere, größere, beziehungsweise auch die Scale-Up sind, sind es eher so die Tickets im sechsstelligen Bereich, mit denen wir unterwegs sind pro Kunde.
Okay, und international ist es, wenn ihr so große Enterprise-Kunden habt, dann agieren die wahrscheinlich auch fast global. Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, also die hauptsächlichen Kunden von uns sind im Augenblick Headquarters aus dem Dachbereich. Vom Service her decken wir den globalen Service ab. Wir sind in Südamerika, Nordamerika unterwegs, in Asien, in Ländern wie Japan, APEC, Australien und so weiter live in Afrika unterwegs. Im Moment so ein bisschen getrieben an Rollout-Strategien unserer Kunden. Aber tatsächlich der Service ist live in den Regionen mit lokalen und internationalen Zahlungsdienstleistern, mit denen wir das auf die Straße bringen.
Okay, also Bootstrapped, sagst du, irgendwie aus Deutschland gestartet, deswegen jetzt halt auch überwiegend Headquarter Deutschland oder Dach Enterprises, die ihr angegangen seid, ergibt ja Sinn, jetzt erstmal so von der Nähe zum Kunden, mit denen aber sozusagen global unterwegs, habe ich verstanden. Da liegt es ja wahrscheinlich nahe, dass ihr zukünftig auch in andere Märkte gehen werdet, weil das Produkt ja sowieso global funktioniert.
Genau, das ist der Ansatz. Im Moment ist das im Grunde Follow-Our-Kunden-Ansatz, wo wir sagen, wir gehen aus Dach heraus. Wir haben jetzt verschiedene Rollout-Projekte mit unseren Kunden in USA und Co. und werden auch jetzt, die ersten ein, zwei Kunden haben wir in den USA jetzt auch direkt quasi von dort aus Headquarter und werden von dort aus weiter wachsen. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, mit auf welchen Payment-Rails wir unterwegs sind. Das Hauptgeschäft machen wir tatsächlich mit so klassischen SEPA, ACH-Banktransferzahlungen und im Kreditkartenbereich. Das heißt also, die Märkte, die auf diese Art von Zahlungsdiensten setzen, die sind für uns jetzt so die am relevantesten sind.
Okay, und das ist wahrscheinlich dann irgendwie in Lateinamerika oder in Asien oft anders. Und
genau, in also speziell Asien ist natürlich ein sehr, sehr lokaler Markt. Da hat jedes Land im Grunde andere regulatorische Anforderungen, andere Payment-Schemes, die dort lokal sind, versuchen da natürlich eher aus der Enterprise-Ecke so das klassische Banktransfer-Business abzubilden und das zu digitalisieren. Aber es gilt eben dort auch konkrete lokale Zahlungsmittel, lokale Payment Methods auch in Richtung Konsumententeilweise abzubilden.
Jetzt steht bei dir irgendwie Go-to-Market irgendwie Officer, irgendwie, das heißt, du bist für Wachstum und Skalierung zuständig bei euch in der Firma. Was ist denn dein Learning aus den letzten 3 Jahren? Also wie habt ihr die ersten Enterprise-Kunden geknackt? Ja, und genau dann darauf aufbauend, wie siehst du sozusagen going forward, was sind die wichtigsten Schritte für euch als Hellgate, um da weiter zu wachsen?
Wir haben natürlich eine ganz gute Legacy schon, indem wir vorher als klassische Berater bzw. auch Service Provider für Enterprise schon unterwegs sind. Das heißt, wir haben da ein ganz gutes Netzwerk gehabt von Kunden, mit denen wir schon lange historische Beziehungen hatten, die dann auch gesagt haben, es macht für uns Sinn, tatsächlich auf ein effizientes SaaS-getriebenes Modell zu switchen, weil es für die auch effizienter ist in der Maintenance und in dem ganzen Operations-Teil. Das heißt, da hat man ein bisschen Vorlauf unserer Kunden und aus dem Netzwerk heraus. Die letzten 2 Jahre waren vor allen Dingen damit geprägt, tatsächlich neue Kunden zu generieren, auch zu prüfen, ob das, was wir an Produkt gebaut haben für, ich sag mal, das Kundenklientel, mit dem wir initial unterwegs sind, ob das auch in Richtung Market Fit passt und auch ein bisschen breiter gefasst ist. Das war tatsächlich so die Hauptaufgabe dann von uns in den letzten 2 Jahren dazu, die nächsten wirklichen Kunden auf dem Produkt zu finden. Natürlich dann, wir zielen hier auf das Enterprise-Segment. Wir reden natürlich dann über Sales Cycle, die typischerweise so zwischen 6 und 18 Monaten unterwegs sind. Das dauert natürlich auch, tatsächlich auch ein bisschen Traktion aufzubauen, auch die Reliability zu zeigen und auch den Proof zu zeigen, dass wir das können und dass wir auch immer das Backing haben, die ist immer so eine wichtige Infrastruktur für unsere Kunden auch bereitzustellen. Ja. Und von da aus ist jetzt für uns tatsächlich der nächste Schritt, das weiter zu skalieren. Also wir haben da mit unseren Partnern, mit unseren Zertifizierungen, die du natürlich in dieser Branche brauchst, mit unseren ersten Kunden, die live sind, glaube ich, ein ganz gutes Fundament, um von da aus jetzt mit entsprechendem Gas dann ins weitere Wachstum zu gehen.
Jetzt vermute ich mal, dass ihr einfach aus eurer Servicetätigkeit dieses Problem erkannt habt, was ihr dann sozusagen mit einem eigenen Produkt gelöst habt. Hast du selber gesagt, okay, da entwickelt man was für Kunden, das ist schon mal gut, ja, und am Kunden, aber man muss dann raus und den Market Fit. Wie viel Anpassung hat das jetzt noch bedarf, um sozusagen die nächsten Dutzend irgendwie Enterprise-Kunden zu gewinnen, also aus diesem ursprünglichen Produkt? Wie viel Learnings habt ihr da sozusagen reingenommen? Und was ich halt in anderen Gesprächen immer wieder höre, ist so, jeder Enterprise-Kunde hat halt irgendwie 15 Anforderungen, das Produkt zu verändern, aber du kannst halt auch nicht für jeden Kunden dein Produkt immer wieder drehen. Ja, dann wirst du irgendwann, also wie schafft ihr das gleichzeitig, die Enterprises zu knacken, ohne das Produktteam komplett gaga zu machen?
Also Stichwort ist hier Composability. Also wir haben tatsächlich angefangen mit der Hypothese vor 3 Jahren, wir bauen hier einen Payment-Stack auf mit Hellgate als, ist immer vollumfänglicher Payment Orchestrator, Multi-Acquirer mit allen Funktionen, die dazugehören und die ein typischer Kunde von uns braucht. Ja, das war so ein bisschen die Ausgangshypothese aus dem, was wir bis dato gebaut haben. Jetzt haben sich 2 Dinge herausgestellt. Zum einen sind tatsächlich unsere Zielkunden nicht auf der grünen Wiese unterwegs, sondern haben in der Regel schon irgendwie eine Integration, haben schon gewisse Teile, haben schon gewisse Integrationen, wollen jetzt vielleicht nur den einen Markt oder die einen alternativen Zahlungsdienstleister als Backup mit dazu nehme oder andere Beweggründe, die sie gerade umtreibt. Wir sind aber nicht unbedingt bereit, tatsächlich jetzt komplett zu switchen auf ein neues Stack von uns. Und das hat uns tatsächlich so in den letzten zwei Jahren so ein bisschen das Produkt getwistet, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich weg von diesem ganzheitlichen Ansatz her, den auch viele Marktbegleiter von uns tatsächlich fahren, hin zu einem eher composable Ansatz, wo man sagt, man nimmt sich im Grunde einzelne Komponenten, die man vielleicht heute hat, optimieren will oder die einem heute fehlen, die man dazusetzen will, aber die eben es ermöglichen, tatsächlich oft auch mit einem klassischen Brownfield-Ansatz einfach Komponenten dazuzunehmen, mit einem möglichst geringen Integrationsaufwand, mit einem möglichst geringen Impact auf das aktuelle Business, mit einer schnellen Integration und mit einem schnellen Go-to-Market. Das war im Grunde der Hauptswitch der letzten zwei Jahre in unserem Learning. Wir müssen eigentlich dorthin gehen. Deswegen nennen wir das Produkt auch inzwischen Composable Payment Architektur, weil es im Grunde jetzt wirklich aus einzelnen Komponenten besteht, die man einzeln oder auch gebündelt immer zusammenbringen kann.
Ja, habe ich so auch noch nicht gehört. Ne? CPA, Composable Payment Architecture, diesen Begriff habt ihr geprägt, oder? Das ist so ein bisschen eure...
Genau, das ist so ein bisschen die Ecke, aus der wir herkommen, den Begriff versuchen wir zu prägen, versuchen auch immer das in den Markt zu tragen, das auch so ein bisschen als Gegenentwurf zu dem, was viele andere draußen machen, einfach zu positionieren. Nee,
im Prinzip klingt es ja sehr clever, wenn ihr es schafft, die einzelnen Teile der Software so modular aufzubauen, dass man einzelne Teile kaufen kann. Im Endeffekt schaffst du damit ja auch so ein Land and Expand Approach, weil du einem bestehenden oder einem Kunden erstmal in sein bestehendes Payment-Infrastruktur einen Teil reinverkaufen kannst, dann kann das testen, wenn das funktioniert, wenn die Kundenbeziehung da ist, könnt ihr dann noch 2-3 Module dazu verkaufen, bis dann halt irgendwann die Hellgate immer größer wird bei dem Kunden, oder?
Kann man sich im Grunde genauso vorstellen. Spannend ist insofern, es kommt natürlich ein bisschen aufs genaue Produkt an oder das genaue Feature an, was unser Kunde möchte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Fraud Prevention Engine nehmen bei uns, der Integrationsaufwand besteht darin, dass du im Grunde einen Endpoint ändern musst auf einen Hellgate-Endpoint und entsprechend einen API-Key austauschen musst. Das ist der Integrationsaufwand. Ne? Wir konsumieren im Grunde das, was der Kunde heute schon prozessiert, was er heute an seinen Zahlungsdienstleister schickt, das konsumieren wir, transformieren das entsprechend so, dass es in die einzelnen Subprozesse fällt, in die Fraud-Dienstleister rausgeht und dann an den Ziel Zahlungsdienstleister weitergeführt wird. Aber das war es im Grunde auf der Integrationsseite für unseren Kunden. Und er ist dann viel, viel schneller in einem Ansatz, wo er einfach Dinge auch mal ausprobieren kann, ohne einen riesen Integrationsaufwand, Projektaufwand initial invest fahren zu müssen, sondern kann einfach testen, ob Dinge funktionieren und dann auch von da aus gerne mit uns weitergehen oder auch sagen, das bringt mir jetzt keinen Mehrwert, ich schalte das Thema wieder an.
Okay, aber ihr habt halt insofern eher den Fuß in der Tür, weil ihr nicht das komplette Paket verkaufen müsst, ja, und der Kunde dann auch direkt die komplette Abhängigkeitsrisiko hat von so einem Projekt, ja, große Integration, lange Dauer, hohe Kosten und wenn der dann entscheidet, ist nicht gut, dann war es halt fürs Klo. Ich habe da so ein paar größere Projekte in meiner McKinsey-Zeit mal mitbegleiten dürfen, ja, oder müssen, aber nicht immer alle geil. Da gibt es ja genug Stories aus der Zeit. Aber okay, also Composable Architecture nehme ich so mit als übergeordnetes Learning. Das ist sozusagen euer Ansatz, da den Fuß in die Tür zu kriegen, ja, und auch tatsächlich Kunden zu besuchen, weil ihr könnt sozusagen euer Offering sehr individuell schnell anpassen an das, was der jeweilige Kunde braucht. Und am Ende ist es immer relativ wenig Integrationsaufwand. Das ist so ein bisschen der Pitch, den ihr dann den Kunden gegenüberbringt. Nutzt ihr Zahlen? Also gibt es da irgend so ein übergeordnetes Learning, wo ihr sagt, okay, hey, ich kann zeigen, die letzte Integration bei meinem letzten Partner hat irgendwie nicht 3 Monate, sondern halt 2 Tage gedauert und dann waren die live? Oder wie, inhaltlich habe ich es verstanden, aber wie überzeugst du jetzt sozusagen faktisch einen Kunden davon?
Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, aus welcher Perspektive unser Kunde drauf guckt. Typische Szenarien sind baue ich mir eine Architektur oder baue ich mir die Komponenten tatsächlich selber auf vom Scratch mit meinen eigenen Teams beziehungsweise mit meinen Dienstleister-Teams. Da sind wir so im Faktor 10, würde ich sagen, schneller und auch dementsprechend günstiger, als wenn du jetzt tatsächlich hergehst und baust dir das komplette Stack komplett selbst auf, losgelöst von den ganzen Operations und Pflegefrage. Ne? Das musst du, selbst wenn du so ein Thema baust, musst du natürlich auch maintain, muss compliant bleiben, muss dich entsprechend zertifizieren mit deinen Payment-Partnern. Da sind wir so den Faktor 10. Im initialen Setup schneller. Wir hatten letztens eine Diskussion mit dem Kunden, der sagte, ich möchte jetzt hier ein Feature implementieren, ich brauche von euch hier irgendwie eine Integration für das Thema Fraud. Das haben wir im Grunde über diesen besagten API-Key-Change und den den Wechsel der, beziehungsweise die Anpassung der, der entsprechenden Adresszeile mit der API-Key realisiert. Sein initialer Check war, dass er dafür wahrscheinlich so zwischen 100 und 150.000 Euro ausgeben müsste, um das selbst zu bauen, versus er ändert im Grunde diese zwei Konfigurationen und ist dann mit dem Thema allein.
Okay, krass. Ja, das sind ja, glaube ich, immer wieder, gerade im Enterprise-Umfeld sind diese Beispiele, ne, mit anderen Kunden, so Real-Life-Beispiele, glaube ich, super effektiv, um Interesse zu wecken oder halt auch so ein komplettes Konglomerat an Stakeholdern am Ende allein zu kriegen, ne? Weil es ist ja nicht ein Mensch, den du typischerweise überzeugen musst, sondern halt verschiedene. Deswegen ist, glaube ich, immer ganz gut. Sag mal, wenn wir jetzt über deine Kunden reden, meine Recherche sagt, dass ihr in unterschiedlichsten Branchen unterwegs seid. Also um mal die Komplexität irgendwie klar zu machen, ihr macht nicht nur Enterprise, sondern ihr macht dann auch noch Enterprise irgendwie in Automotive, in Mobility, irgendwie in Retail. Klingt komplex, also so wie ich es jetzt gelesen habe. Why wäre die Frage? So, warum tut man sich das an?
Das hängt natürlich mit unserer Zielgruppe bzw. mit der Nische unterwegs, in der wir unterwegs sind. Das heißt, das Problem, was wir lösen, initial gesagt, wir connecten Enterprises mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern. Diese Komplexität entsteht typischerweise in komplexeren Setups. Also wenn du jetzt eine E-Com-Plattform bist, die mit einem Stripe Adyen-Setup super happy ist, dann stellt sich die Frage, warum brauchst du ein Hellgate dazwischen? Hellgate macht dann Sinn, wenn du tatsächlich Komplexität in deinem Geschäftsmodell hast, weil du entweder komplexere Payment Flows hast, zum Beispiel im Bereich B2B-Plattforms, in B2B-Marketplaces mit verschiedenen Vendoren, die gebaut werden müssen, in verschiedenen Ländern, verschiedene ERP-Commerce-Systeme, die du andocken musst. Das sind so Szenarien, wo es sehr viel Sinn macht, über sowas wie uns nachzudenken. Und auf der anderen Seite sind wir auch so ein Katalysator, tatsächlich ein neues Geschäft zu machen. Du sagtest, oder hattest das Thema Automotive In-Car Payments so ein bisschen aufgebracht. Agentic Commerce ist im Grunde das Nächste, was in die gleiche Stoßrichtung geht. Also wie kann man eigentlich Geschäft, Neugeschäft generieren und Business generieren in einer, ich sag mal, doch sehr Legacy-getriebenen Payment-Welt. Und das ist das, was wir eigentlich machen mit unserem Ansatz. Wir connecten the Dots zwischen dieser Zahlungswelt und diesen Business-Modellen. Und das ist nischig, das ist komplex, aber das ist das, wo wir uns am wohlsten fühlen und versuchen auch tatsächlich Business-Impact zu machen.
Ja, okay. Ich glaube, wenn wir jetzt auf In-Car-Payment gehen als ein Beispiel, da würde ich sagen, ist vielleicht noch nischig. Ja, es muss ja nicht klein sein. Es ist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, in meiner Welt noch nicht da, ja, aber das Potenzial kann man sich ja schnell vorstellen. Ne? Also insbesondere, wenn man dann weiterdenkt auf Self-Driving Cars, ja, da gibt es ja viele Konzepte. Was macht man eigentlich mit der Zeit, die man auf einmal hat, wenn man nicht mehr selber steuern muss und aufpassen muss auf den Verkehr? Ne? Also was passiert in diesem Auto? Lass doch mal reingehen, weil interessiert mich tatsächlich persönlich sehr. So, was heißt konkret für dich In-Car-Payment? Ja, ich frage auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass mein letztes Auto, mein Mercedes, es immer noch nicht wirklich gut geschafft hat, irgendwie mal ein vernünftiges Maps-Feature irgendwie zu integrieren oder mein Smartphone anzuschließen. Also ich habe diese In-Car-Software, die ist, glaube ich, immer noch echt so ein paar Jahre zurück. Ja? Und jetzt sagst du halt, ich baue ein Feature, was ein paar Jahre in der Zukunft eigentlich ist und bereite da mal alles vor. Will jetzt nicht sagen, good luck, aber nimm mich doch mal mit auf die Reise. Was passiert bei In-Car-Payment und ab wann kann ich da welchen Nutzen draus ziehen?
Ja, du hast tatsächlich ein paar Themen angerissen, die tatsächlich da noch, ich sag mal, im Weg stehen, beziehungsweise da noch ein langer Weg zu gehen ist, um das tatsächlich nachher einen Erfolg zu nennen oder wo man auch nachher wirklich darüber Gedanken machen kann, ist das ein Erfolgsthema oder ist das wirklich relevant? Aber das Thema kommt eigentlich aus der Frage, wohin geht eigentlich die Reise für die verschiedenen Automobilhersteller? Und vor einigen Jahren kam die Anfrage zu uns, ob wir helfen können dabei, ich sag mal, Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, du kennst das vielleicht aus dem Connect-Store deines Autoherstellers, wo du sagst, du kannst dir einen Feature kaufen, der ein anderer Autohersteller hat sowas schon, dass du sagst, du kaufst dir für den Winter eine Sitzheizung, eine Lenkradheizung oder irgendwie einen Fernlichtassistenten, sowas in der Art über eine reine Softwareaktivierung. Bei Tesla hat man das schon mal gesehen, dass man sagt, okay, da werden Hardware-Komponenten ins Auto gebaut, die man aus Software nachher aktivieren kann. Lass jetzt mal die ganze Software- und Auto-Software-Architektur-Frage mal so ein bisschen nebenbei, aber der Grundgedanke ist ja schon, dass man sagt, man möchte eigentlich dem Kunden unterschiedliche Dinge anbieten über die Laufzeit, die man auch kommerzialisieren möchte. Das war im Grunde so ein bisschen die Ausgangsfrage. Und auf der Ecke gab es auf der Payment-Seite viel zu lösen, weil natürlich ist die Frage, wie bezahle ich diesen Service dann jetzt auch? Ja, sitze ich im Auto auf der Autobahn bei 120 und mache mein Handy auf und bezahle dann entsprechend über Apple Pay mit Face ID oder so. Das ist vielleicht nicht so eine richtig gute Idee, wenn man gerade im Auto sitzt. Und da war die Frage, wie kriegt man diese Experience, die man aus Apple Pay, Google Pay kennt, eigentlich ins Auto? Erste Frage. Zweite Frage ist, wie kann man das so gestalten, dass der Autohersteller tatsächlich da auch einen kommerziellen Benefit von hat und einfach nicht nur das, ich sag mal, Frontend, das Glas ist, auf dem die Software läuft, aber ist immer aus den kompletten Revenue Streams herausgestellt wird. Und das war so ein bisschen die Ausgangsfrage, die damals gestellt worden ist. Und dann haben wir im Grunde gemeinsam mit verschiedenen OEMs das, was wir heute als Apple Pay, Google Pay kennen, im Grunde in einer ähnlichen Art und Weise für die Autohersteller realisiert. Das heißt, im Grunde wird eine Kreditkarte oder ein anderes Zahlungsmittel mit dem Auto verknüpft, findet so ein kleines Pairing statt, entsprechend auch compliant mit den Zahlungsanforderungen, die da im Markt da sind. Und da kann man sich vorstellen, dass man über das Auto, es gibt verschiedene Hardware-Komponenten, der eine hat es mit einem Fingerprint-Sensor, der andere hat es mit einer Gesichtserkennung im Auto, dass du darüber im Grunde eine Zahlung authentifizierst, sofern das notwendig ist. Manche Use-Cases bedürfen gar nicht diese Authentifizierung, sondern du kannst dann einfach im Grunde ein hinterlegtes Zahlungsmittel bebuchen. Aber das ist im Grunde die Grundidee, dass man unterschiedliche Dienste des Autoherstellers, aber auch vor allen Dingen Drittparteien aus dem Auto heraus ermöglicht. Spannend wird jetzt mal, wenn man sich das ganze Charging-Thema anschaut. Ne? Also warum muss ich heute eine Charging-App aufmachen? Warum muss ich heute eine RFID-Karte an meinen Chargepoint halten, wenn ich mein Elektroauto laden will? Stichwort ist hier Plug-and-Charge. Warum nicht ein Zahlungsmittel im Auto hinterlegen? Ich stecke den Stecker an und das Auto bezahlt für den Charge-Vorgang. Das ist das, was aktuell begonnen wird auszurollen. Es gibt die ersten Fahrzeuge, die das softwareseitig können. Und von da aus muss man jetzt mal sehen, wie sich das im Markt verteilt. Das wird sicherlich alles in Summe noch eine ganze Weile brauchen, weil natürlich auch Software ausgerollt werden muss, in neuen Fahrzeuggenerationen ausgerollt werden muss und in der Autoindustrie dauert das entsprechend alles lange.
Ja, ich war gerade ein bisschen leise, weil ich so angefangen habe, so mitzudenken, weil ich fand, das waren jetzt so drei Sachen. Ne? Also ich glaube, Charging liegt total auf der Hand, ja, weil das ist natürlich auch ein sehr autonahes, externes Payment-Thema, ja, weil ich das Auto lade. Diese ganzen In-Car-Features, die du genannt hast, so Sitzheizung, ja, dass man einfach sagt, okay, heute ist extra kalt, deswegen buche ich mir jetzt für 1,99 mal einen Tag Sitzheizung dazu, ja. Vor allem, wenn man sich das dann vielleicht noch in so Miles vorstellt, also in so Carsharing-Modellen, wo dann sagst, okay, irgendwie für den 1 Euro den Kilometer kriege ich halt als Basisauto, was fährt, ja, und dann kann ich mir da noch beliebig viel irgendwie Luxus und Features dazu buchen. Wenn du es so modular runterkriegst, das wäre vielleicht smart. Das muss da natürlich, da ist man wieder komplizierter, weil du da nicht direkt ein Profil drin hast. Ja, das stimmt schon. In meinem jetzigen Auto habe ich einen Fingerabdrucksensor und ich habe ein anderes Profil als meine Frau. Und wenn ich einsteige, fährt der Fahrersitz direkt auf die jeweilige Einstellung des Fahrers. Ne? So, also die neuen Autos, die haben da schon so ein paar smartere Features drin. Aber natürlich ist dann auch die Frage, was ist mit so externen Payments? Also kann ich dann irgendwie Lieferando aus dem Auto bestellen und irgendwie und der Fahrzeughersteller kriegt dann noch einen Schnitt mit von diesem Payment. Das wäre natürlich irgendwie absolut crazy oder Entertainment, ja. Dann gucke ich doch einen Film im Auto und wenn ich mir halt den auf Amazon Prime für 5 Euro kaufe, kriegt das alles Prime oder irgendwas der Fahrzeughersteller. Okay, also theoretisch kann das echt groß werden. Aber ihr fangt mit einem sehr fokussierten Use Case und es ist halt irgendwie Charge to Pay, habe ich verstanden. Okay.
Ja, wobei tatsächlich die Stoßrichtung geht jetzt tatsächlich auch in Entertainment, Gaming-Themen. Also der ein oder andere Hersteller arbeitet da mit Aggregatoren zusammen, die genau diese Digital-Services ins Auto bringen. Ne? Das gibt es schon. Das sind jetzt keine nennenswerten Transaktionszahlen, die da heute stattfinden. Muss man einfach sehen. Tatsächlich für uns ist es ein super spannendes Innovationsfeld. Das ist jetzt ehrlicherweise nur ein Seitenthema von dem, was wir bei Hellgate machen. Glücklicherweise, weil einfach braucht das Thema, glaube ich, noch, bis das wirklich kommerziell erfolgreich wird. Die Frage ist tatsächlich noch offen, ob das tatsächlich so sein wird.
Ja, und wie die in Dach geheadquarterten Enterprise-Kunden in Automotive dann in 5 Jahren generell dastehen, ist ja noch so ein Nebenthema an sich. Aber gut, irgendwas ändern müssen sie wahrscheinlich. Und wahrscheinlich nicht so wie VW nur intern zur Softwarefirma werden. Let's see. Also wahrscheinlich könnt ihr da sicherlich auf jeden Fall inhaltlich helfen. Was sind denn, jetzt sagst du, okay, Automotive, haben wir einen kleinen Side-Exkurs gemacht, weil es mich auch interessiert hat, aber wenn es nicht euer größtes Thema ist, was sind denn so die großen Herausforderungen, die du gerade siehst, also für euch als Hellgate, aber generell auch im Markt?
Tatsächlich ist das Thema Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Das ist das, was wir sehen, wo wir helfen können, beziehungsweise da, wo es tatsächlich schwierig ist, ich sag mal, die neuen Ideen tatsächlich an den Markt zu bekommen. Wir sehen, was auf der Bank-Zahlungsdienstleister-Seite angefordert bzw. angenommen wird auf der Seite. Wir sehen auf der anderen Seite tatsächlich die Frage, wie kann ich Plattformmodelle, digitale Geschäftsmodelle, wie kann ich meine Prozesse digitalisieren? Und an der Schnittstelle ist einfach sehr, sehr viel los aus verschiedensten Gesichtspunkten. Das eine ist, wie kann ich neue Revenue Streams, neue Geschäftsfelder tatsächlich aufbauen? Da sehen wir viele aus dem B2B-Enterprise-Segment, die versuchen, in Service-Modelle reinzugehen, die versuchen tatsächlich in so klassische Pay-Per-Use-Modelle reinzugehen und versuchen, das zu digitalisieren. Und unser Schnittpunkt ist da typischerweise die Payment-Ecke. Und auf der anderen Seite sehen wir halt viel auf der, jetzt nochmal, Bottomline-Frage, also wie gehe ich eigentlich mit Zahlungskosten um, wie gehe ich mit Margenanforderungen meiner Zahlungsdienstleister eigentlich um, wie komme ich aus so typischen Logins heraus? Das sind so die zwei Stoßrichtungen, Topline, Bottomline, mit denen wir gerade unterwegs sind.
Ja, das ist schon so, dass in diesem ganzen Payment-Bereich viele Firmen oder ein paar Firmen relativ groß geworden sind und da ja auch wirklich viel Geld verdienen, also allen voran ja Visa, Mastercard, immer so als the most profitable companies, was so Marge angeht, ne? Und ich glaube auch Stripe irgendwie und Adyen geht's ganz gut irgendwie. Also das sind schon riesen Firmen und man hat immer das Gefühl, okay, wenn man irgendwie an diesem Payment-Flow dran ist, dann kann man sich da ein paar Prozent abziehen und dann wird man automatisch auch groß. Jetzt sagst du, ihr seid an dem Payment ja eigentlich gar nicht direkt, ne? Also an dem Geldfluss nicht beteiligt. Das klingt ja jetzt, wenn man die vorgenannten Beispiele sieht, klingt es ja so, als würden die das smarter machen als ihr. Warum habt ihr das so entschieden?
Ja, es ist im Grunde eine sehr aktive Entscheidung, das entsprechend nicht so zu machen. Also du hast die Beispiele schon genannt, die Card-Schemes und die globalen Rails im Sinne von also Bankstandard, SEPA und ACH und wie sie alle heißen, sind natürlich so ein bisschen die Grundlagentechnologie, die du brauchst, um globale Payments abzuwickeln. Und da ist tatsächlich aus unserer Sicht und für unsere Kunden, die einfach globales Business machen, kommst du an den Card-Schemes nicht vorbei und an den klassischen Bankrails. Das ist tatsächlich gesetzt. Und für uns sind es auch wichtige Partner, einfach weil sie uns enablen, unsere Kunden enablen, tatsächlich ihr Geschäft zu machen. Auf der Zahlungsdienstleister-Ecke hast du genau die richtige Frage gestellt. Also wir sitzen auch dazwischen. Wir könnten auch sagen, wir gehen, wie viele Wettbewerber von uns, Marktleiter von uns, gehen im Grunde auch den Percentage-Weg und nehmen im Grunde einen Teil der Transaktionsgebühren. Wir glauben nicht, dass das die Zukunft gerade aus der Enterprise Ecke und aus den Scale-Ups dieser Welt sein kann, tatsächlich den Money-Flow zu monetarisieren, sondern am Ende des Tages ist Payment-Infrastruktur. Wir stellen Payment als Infrastruktur zur Verfügung in den Ausprägungen, die du von uns brauchst, in den Skalierungsgrößen, die du von uns brauchst und zahlst dafür eine SaaS-Fee. Aber wir wollen entsprechend nicht wie die Begleiter von uns tatsächlich monetarisieren auf der Revenue-Ecke, weil wir einfach nicht daran glauben, dass das der Wurf sein kann. Wir sehen das bei verschiedenen Kunden, die einfach mit den von dir genannten Playern groß geworden sind und jetzt einfach merken, was heißt das Bottomline eigentlich für mich? Ne? Welche Percentage meiner Marge geht jetzt eigentlich in die verschiedenen Headquarters dieser Dienstleister? Macht das dauerhaft Sinn oder muss ich das anders aufstellen? Und wir wollen im Grunde dabei helfen, tatsächlich das anders aufzustellen.
Ja. Hey, also wir sind ja weit weg von Enterprise, aber also einer unserer großen Revenue Streams ist halt nun mal auch Ticketing, ja, und dann hast du halt immer eine Plattform, die sich halt irgendwie prozentual daran halt beteiligt. Dann ist dann egal, ob du 10 Tickets oder 1.000 Tickets verkaufst, ja, oder in unserer letzten Firma dann halt auch irgendwie mehrere 100.000 Tickets, so, da merkst du das dann auf einmal, ne, wenn dann halt die Softwaregebühr, ja, irgendwie 6- oder 7-stellig wird, dann ist es halt crazy, ja, und im Endeffekt eigentlich so viel Mehrkosten haben die am Ende ja nicht, ja, ob du da ein paar Tickets mehr oder weniger verkaufst, ja, das ist dann schon anstrengend. Okay, verstanden. Also das heißt, für euch ist es eine klare Pricing-Strategie, mit der ihr euch positioniert und auch sozusagen gegenpositioniert zu Marktbegleitern, weil ihr glaubt, dass es das sinnvollere Modell ist und euch damit dann wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Kunden auch eher vorstellen könnt als Wettbewerber.
Genau, wobei wir tatsächlich auch mit den Zahlungsdesignern zusammenarbeiten. Wir sind tatsächlich, wir enablen deren Geschäft bei unseren Kunden. Wir sehen, dass es für eine, ich möchte jetzt keinen direkten Namen nennen, aber für den einen oder anderen ist es tatsächlich schwer, exklusiv in einen großen Kunden global reinzukommen. Gleichzeitig sehen wir natürlich schon, dass wenn du ein moderner Zahlungsdienstleister bist, wie einfach es ist, dort zu integrieren. Und das ist im Grunde der Ansatz, den wir auch fahren. Das heißt, du bekommst im Grunde bei uns auch den One-API-Access, aber hast gleichzeitig den Zugang zu allen Zahlungsdienstleistern dieser Welt, die du dazu nutzen kannst.
Ne? Und ihr wollt euch auch nicht direkt gegen die positionieren, weil ihr die auch braucht. Ne? Also deswegen habt ihr sozusagen da eine neutrale Position eingenommen.
Genau, wir stehen zum einen nicht in der Entscheidung oder in der Wahl, welchen Zahlungsdienstleister nimmt man oder integriert man. Das entscheidet unser Kunde typischerweise. Und auf der anderen Seite enablen wir tatsächlich auch die genannten, wir partnern ja auch zum Teil mit denen einfach für Neugeschäft, was für die natürlich mit uns teilweise auch einfacher ist, bei Enterprise-Kunden
Geschäft zu machen. Ja, verstanden. Und jetzt sagst du, ihr seid 3 Jahre dabei. Wir haben jetzt ein bisschen die Herausforderung gehört, also Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Enterprise. Wenn du jetzt so ein bisschen vorspulst, Hellgate in 3 Jahren, was ist eure Vision? Also wo seid ihr inhaltlich, wo seid ihr geografisch?
Ja, wir haben tatsächlich große Pläne. Wir haben jetzt für das kommende Jahr tatsächlich nochmal einiges an Wachstum geplant und einiges an auch Zugängen geplant, um das einfach die letzten kleinen Komponenten auf dem Stack noch zu komplizieren. Unsere Lösung funktioniert global. Wir haben großes Kundenpotenzial und wollen sicherlich weltweit im Einsatz sein. Wir werden sicherlich in einigen Märkten wie jetzt USA unterwegs sein mit direkten Headquarter-Counterparts und wollen einfach schauen, dass wir das, was wir bisher sehr, sehr, sehr gut machen, einfach weiter in den Markt skalieren.
Ja, das ist mir jetzt so unkonkret, da muss ich reingehen. Ja, also du hast es eben gesagt, ihr habt schon 2 Kunden in den USA. Ja, ich meine, wie habt ihr die gewonnen und wie expandiert ihr da weiter? Also baut ihr das klassische New York Office auf und macht dann Sales aus Amerika raus? Oder wie ist der konkrete Plan? Also einfach nur im Vergleich zu anderen, gerade diese Deutscher nach Amerika Story haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört und da gibt es ja unterschiedliche Playbooks.
Also im Moment ist das Playbook, dass ich dort über die European Headquarters weiter in die Märkte reinzuwachsen, dort in die lokalen Payment Streams, in die lokalen, vor allem auch Bank Relations und lokalen Payment Methoden reinzuwachsen und dort Traktionen aufzubauen. Und
von da quasi aus. Quasi bezahlt dann von Kunden, die hier eigentlich in Dach sitzen, ne? Weil die dann da arbeiten. Das heißt, ihr lernt den amerikanischen Markt schon kennen, auf bestehenden Kunden und bestehenden Verträgen.
Ja, genau. Also im Grunde, wir entwickeln das Produkt beziehungsweise die Feature Completeness in den lokalen Märkten im Grunde weiter entlang der Requirements, die unsere Kunden haben. Immer vor dem Hintergrund, wie kriegen wir das tatsächlich effizient auf unser Produkt gestellt und was sind die tatsächlich globalen Requirements unserer Kunden? Und von da aus dann im Grunde den Switch dann zu machen, wenn wir eine gewisse Größenordnung haben im lokalen Markt über, externes Geschäft, dann das weiter zu lokalisieren. Das ist im Grunde der Schritt. Ob wir das jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr fahren, das müssen wir ein bisschen sehen, wie der Wachstumspfad da für uns aussieht. Wir sind da nicht getrieben durch extern, sondern dadurch, dass wir das komplett selber in der Hand haben, können wir da die Prioritäten für uns so setzen, wie das für uns am besten ausgeht. Aber das ist jetzt im Moment erstmal der Plan.
Okay, aber deine Best-Guess-Hypothese, wenn ihr dann anfangt, sozusagen auf externe Kunden zu lokalisieren, also in dem jeweiligen Markt, dann Neukundengeschäft aufzubauen, dann mit einem lokalen Team oder aus Deutschland raus?
Ja, das wird wahrscheinlich dann ein lokales Team sein, zumindest mal auf der Vertriebsseite, auf der typischen Relationship-Seite wird es lokal sein müssen. Das ist unsere Erfahrung. Das ist das, was unsere Enterprise-Kunden typischerweise brauchen. Bei aller Remoteness und bei aller Digitalisierung braucht es da in der Ecke tatsächlich immer noch einen persönlichen Kontakt. Das reine Produktteam von uns, das ist ohnehin schon global verteilt. Von daher braucht es da an der Ecke, wird das wahrscheinlich gar nicht so einen großen Impact haben, sondern wird vor allen Dingen auf der Kunden-Relation-Seite sein.
Und jetzt führe ich mit vielen Podcast-Gästen diese Diskussion gar nicht so irgendwie über 3 Jahre, sondern gefühlt eher über 3 Monate oder 6 Monate, weil die halt in so einem heavily AI-disrupted Markt sind. Bei dir bin ich mir gar nicht so sicher, weil es hört sich ja irgendwie an, gerade so Enterprise und Payment, das ist jetzt ja noch relativ stabil, oder sehe ich das falsch? Also wie stark ist jetzt sozusagen AI in eurem Geschäftsfeld schon dabei, irgendwie Prozesse zu ändern? Du hattest vorhin mal Agentic genannt. Das ist sicherlich ein Feld, wo ihr dann in AI-Payments auch unterstützen könnt, ja, weil es da komplexe Prozesse gibt, das verstehe ich. Aber bei euren Enterprise-Kunden hast du das Gefühl, dass AI da sozusagen schon das Business massiv verändert und dass das dann auch einen Impact hat auf eure Story?
Ja, tatsächlich aus der AI-Commerce-Ecke wird das wahrscheinlich ein Thema sein, das für unsere Kunden um die Ecke kommt. Also wir haben jetzt erste Diskussionen, wie kann man sich AI-Commerce oder Agentic-Commerce im Autokontext vorstellen. Wir hatten eben das Beispiel mit Inca-Commerce, wo du sagst, du hast irgendwie Fondits im Auto, über die du irgendwelche Themen buchen kannst. Im Moment gehen so ein bisschen die Fragestellungen sogar weiter, wo man sagt, ich habe hier einen rein voice-basierten Assistenten, über den ich im Auto im Grunde meine nächsten Charging Point planen kann auf der Basis, welche Geschäfte sind da links und rechts noch, und bin dann eher in so marketingbasierten Instrumenten unterwegs. Ne? Was ist so der Next Best Charge Point? Was kann ich links und rechts tun und welche Angebote gibt es da links und rechts? Also das sind so Überlegungen, die tatsächlich aktuell eine Rolle spielen. Für uns als Payment-Infrastruktur-Dienstleister ist das entsprechend spannend, aber auch nicht komplett neu, weil letztlich das, was wir technologisch machen, möchte jetzt gar nicht so sehr ins Fach Chinesisch reinspringen, aber das, was wir mit Network-Token, Payment-Tokenisierung und so weiter machen, das ist im Grunde schon gebaut für das, was mit Agentic Commerce von den großen AI-Plattformen und von den Marktbegleitern und von den Card-Schemes mit so ein bisschen in den Markt educated ist. Da sind wir im Grunde darauf vorbereitet, weil die Rails sind da, die Grundsatztechnologie ist da. Jetzt geht es ein bisschen um die Frage, welche Player muss ich jetzt einfach hier connecten? Ja? Muss ich die Commerce-Plattform miteinander connecten? Muss ich auf der Merchant-Seite connecten? Aber die Überlegung, welche Geschäftsmodelle hier entstehen können, die finden tatsächlich bei unseren Kunden statt.
Okay. Und ich meine, den Use Case, den habe ich wieder verstanden. Ja, ich fahre Auto und dann sage ich halt irgendwie, such mir mal irgendwie auf den nächsten 100 Kilometern einen Ladepunkt, der mindestens 300 kW hat, damit das schnell geht und idealerweise irgendwie ein gutes Kaffee daneben. Meine Preferred Chain ist irgendwie McDonald's, das gibt's häufig, ja. Oder du sagst, nee, ich würde gerne einen von den wenigen Ladesäulen finden, wo ein DM daneben ist, weil dann kann ich in der Zeit irgendwie auch noch einkaufen gehen. Und dann sucht er raus, basierend auf deinem Ladestand und so weiter und findet es dann, weil er dann einfach vier verschiedene Probleme parallel lösen muss. Und das macht dann halt der Agent und dann kommt er mit zwei Lösungen zurück, kann das sprachbasiert zurückgeben an Feedback und dann suchst du irgendwas aus und dann fährt er dahin und lädt er auch direkt, weil er es dann direkt aktiviert, ja. Und okay, klingt, das ist verständlich, ist natürlich auch jetzt super spezifisch. Ja. Wie lange meinst du, dauert es noch, bis ich mit irgendjemandem, also die Diskussion war ja schon da, ich glaube mit Alexa und so, ne, dieses voice-basierte Bestellen von Dingen hat nicht so gut funktioniert. Jetzt ist ja die Frage, nur weil die Models dahinter vielleicht Sprache noch ein bisschen besser verstehen, ist es wirklich so, dass Leute dann am Ende sagen, such mir mal irgendwie drei Hosen raus bei Sarah und bestell mir die, oder willst du nicht doch irgendwie das dann vielleicht doch vorher noch sehen und vielleicht dann auch von der Hose noch die Schuhe gezeigt kriegen und dann kaufst du die Schuhe dazu, was halt per Voice am Ende dann auch gar nicht funktioniert. Also glaubst du an dieses Agentic Shoppen oder wie schnell kommt das deiner Meinung nach?
Also ich sehe das offen gestanden als rein private Meinung, das wird noch eine ganze Ecke weg sein und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir tatsächlich hier eine Technologie haben, die nach einem Problem oder Use Case sucht oder ob es jetzt tatsächlich irgendwie einen Need gibt im Markt, der ein Thema besser macht oder eine Experience besser macht. Natürlich, wenn ich zum Beispiel wieder bei dem Inka-Thema, natürlich könnte man da Dinge vereinfachen, aber du hast es eben selber auch schon gesagt, die gelebte Praxis ist ja heute nicht, dass du irgendwie gewohnt bist, aus dem Auto heraus irgendwie kommerziell was zu tun und am Ende des Tages hast du immer noch dein Mobile-Device auch mit dabei, selbst wenn das Auto dann irgendwann selbst fährt. Wirst du wahrscheinlich die meiste Zeit irgendwie eher mit deinem Mobile-Device unterwegs sein, als tatsächlich mit dem Entertainment- und Frontend-System des Autos. Und in anderen Themen sehe ich das ähnlich. Ob das tatsächlich das Thema Voice als Schnittstelle oder der Agent hier als Schnittstelle den Mehrwert bringt, halte ich für schwierig. Vielleicht bei so, ich sag mal, transaktionalen Themen oder bei, ich sag mal, so Basic-Themen mag das vielleicht helfen. Ja, bestell mir meine Socken neu oder meine Unterwäsche neu, da brauche ich Nachschub, aber ansonsten sind Kunden schon visuell und sehr, sehr visuell. Und das haben wir ja auch gesehen an dem Alexa-Thema und Voice-Commerce, das nicht wirklich relevant war. Von daher bin ich skeptisch, ob das kommen kann. Ich finde es super spannend, ein super spannender Flow, aber da muss ich noch viel, ich sag mal, auch aus Kundensicht daraus mal entscheiden.
Okay. Und dann vielleicht das letzte Themenbereich, in den ich gerne noch reinstoßen würde, ist so, ihr habt jetzt ja einerseits Enterprise-Kunden, die halt komplexe Prozesse haben. Aber insgesamt hört es ja so an, als hängt ihr ab von vielen Partnern. Also ich meine, dieses Ganze, ich kann jetzt mit Mercedes nehmen und dann kann ich da irgendwie In-Car Entertainment machen, aber die wiederum hängen ja dann auch wieder ab von Zulieferern. Dann gibt es dann wiederum Drittdienste, wie jetzt Ladeinfrastruktur, die ist ja gar nicht von Mercedes, ja, die ist dann halt von Ionity und so weiter. Und das muss ja alles irgendwie verkuppelt werden. So, das ist ja die Frage, wenn du jetzt Mercedes gewinnst, dann hast du jetzt Ionity noch nicht gewonnen. Aber ohne beide zu haben oder eigentlich alle Charging- oder Ladesäulenbetreiber, wird es ja kein guter Case. Also wie funktioniert dieses ganze Thema Partnerships? Also braucht ihr da mehrere Beziehungen oder habt ihr einen zahlenden Kunden und noch vier andere Ökosystem-Player? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie managt ihr das?
Also grundsätzlich vielleicht mal ein bisschen ausgezoomt aus dem reinen In-Vehicle-Case. Hecke grundsätzlich hat natürlich, auch wenn wir über eine relativ leichte Integration sprechen, aber der typische Aufwand entsteht ja trotzdem bei der Realisierung von Business-Modellen. Du musst ja trotzdem überlegen, wie kriegst du jetzt B2B-Sales-Modell, B2B-Service-Modell irgendwie digitalisiert. Das ist ja Payment nur eine Facette davon. Da ist ganz viel in Richtung System notwendig, Rollout notwendig und so weiter an Themen, die links und rechts stattfinden. Unsere Kunden arbeiten ja typischerweise mit Integratoren zusammen, Systempartnern zusammen, die auch unsere Partner sind, tatsächlich auf der Integrationsseite. Das heißt, es braucht immer mal nochmal einen, der unsere API mit einem SAP connected oder mit der Commerce Tools connected und entsprechend die Flows sicherstellt. Da gibt es entweder interne Teams oder klassische Integratoren-Teams. Wir haben auch selber, das ist so ein bisschen noch die Legacy von uns, wir haben natürlich auch eigene Integrationsteams, die das auch machen können, je nachdem, wie der Bedarf da ist. Wir sind da grundsätzlich agnostisch, das heißt, wir arbeiten mit dem Partner zusammen, entweder sind es unsere eigenen Integratoren oder eben die unseres Kunden oder eben Dritte.
Unser Ziel, okay, das heißt, ihr habt auch noch einen kleinen Anteil Service-Business. Ja, also wenn sozusagen dann das Einbinden irgendwelche Konnektoren erfordert, dann könnt ihr mit eurem Inhouse-Team dahin und dann wird es halt irgendwie gegen Tagessatz irgendwie verrechnet oder also dann macht ihr quasi einfach klassische IT-Dienstleistung noch.
Genau, das ist so ein bisschen, kommt aus der Historie raus, da haben wir noch kleine Teams vor, ist das für uns kein Fokus, aber schon nichtsdestotrotz ein wichtiger Enabler, um einfach unsere Technologie schneller zum Fliegen zu bekommen. Unser Idealszenario ist natürlich, dass unser Kunde das in-house macht, beziehungsweise mit seinen Partnern macht, aber wir helfen, um das schneller zu machen. Auf der anderen Partnerseite, wir wachsen, wie eben gesagt, auch mit Partnerschaften rund um der Card Schemes und auch den anderen Partnern zusammen, haben da gemeinsame Go-to-Market-Aktivitäten, weil die einfach auch uns als wichtigen Enabler sehen, ihre Services besser in Richtung der Kunden zu kommen. Das heißt, wir arbeiten da auf der Vertriebs- und Go-to-Market-Seite auch eng mit Acquirern, Zahlungsdienstleistern, Banken und Card-Schemes zusammen.
Ja, was ja wahrscheinlich in deiner Rolle als Go-to-Market-Verantwortlicher sehr wichtig ist. Ich habe damals ich mal mit Frank Piotraschke von SoulSafe gesprochen. Der hat halt gesagt, okay, zum Thema Partnership kann ich ganz viel erzählen, wie man es nicht machen sollte. Ja, und andere sind dann wiederum total begeistert. Irgendwie, wir hatten den Founder von YouSign aus Frankreich im Podcast, der über Partnerships, also quasi dieses E-Signature in anderen Software-Tools mit einbinden und dadurch verkaufen, irgendwie so den 20 Millionen ARR-Schritt geknackt hat, ja, also relativ schnell, überraschend schnell und da total begeistert war. Wie sind da deine Erfahrungen? Also was funktioniert, was funktioniert nicht?
Man muss sich die Partnerschaft aus unserer Erfahrung heraus sehr genau angucken, wie auch da die einzelnen Metriken des Partners sind. Also es ist ja schon so, dass wir mit unserem Ansatz, da haben wir unser eigenes altes Geschäftsmodell ein Stück weit auch kannibalisiert, indem wir sagen, du musst nicht dein Payment-Stack selbst entwickeln lassen. Und viele klassische Integratoren und IT-Partner sind natürlich genau auf dem Fahrt unterwegs, tatsächlich mit FTE-Aufwand Payment-Stacks zu bauen, zu maintainen und hochzufahren. Und das konterkarieren wir natürlich mit unserem Setup ein Stück weit. Ne? Das heißt, man muss da schon genau gucken, welcher Partner hat welche Interessenslage, eher FTEs zu deployen oder eher Lösungen zu realisieren. Und dementsprechend muss man einfach gucken, wer ist da der Richtige, um da langfristig miteinander zu arbeiten. Mit uns zu arbeiten macht auf der anderen Seite schon auch viel Sinn, weil natürlich Integrationsthema da ist, Skalierungsthemen da sind. Aber man baut halt nicht so viel Payment Stack, weil der einfach schon fertig ist.
Okay. Wahrscheinlich, also das Oberthema würde ich jetzt sagen, so die Interessen müssen aligned sein, ja, bei den Partnern. Also die Systemintegration, denen ihr Arbeit wegnehmt, die werden euch nicht promoten, ja. Das ist logisch, ja. Ich glaube, das ist naheliegend. Und so vom Revenue Split, ja, also wie hast du da irgendeinen guten Kniff, wie man das aligned, dass so ein Partner tatsächlich euch auch aktiv promotet oder sagst du, es reicht, wenn er uns ins Rennen bringt, ab dann muss ich es schon selber verkaufen, weil keiner verkauft mein Produkt so gut wie ich selber. Was ist da euer sozusagen eure Erfahrung?
Wir sind tatsächlich bis dato gar nicht so sehr im klassischen Incentive-Modell unterwegs oder in dem Ansatz unterwegs, sondern wir wollen tatsächlich über die Qualität und auch die im gegenseitigen Partnership-Modell punkten, beziehungsweise damit überzeugen. In den Partnerschaften, wo wir bis dato unterwegs sind, hat unser Partner typischerweise auch einen großen eigenen Leverage in der Kooperation mit uns. Und das sind aus meiner Sicht die Partnerschaften, die am besten funktionieren, dass man eben nicht über ein reines finanzielles oder wie auch immer geartetes Incentive-Modell sich gegenseitig promotet, sondern jeder im Grunde seine Stärken ins Rennen bringen kann, mit seinen Stärken überzeugen kann und man einfach ein Ökosystem an Partnerschaft hat, wo es gegenseitig sinnvoll ist. Weil am Ende des Tages musst du als Partner auch ein Stück weit in der Partnerschaft mit deinen eigenen Skills und deinen eigenen Value Propositions überzeugen.
Ja, verstanden. Also im Endeffekt, wenn eure Partner euch ins Spiel bringen, dann wird ihr eigenes Offering besser, weshalb sie ein großes Incentive haben, irgendwie mit euch zusammenzuarbeiten und euch dann zu promoten. Und gleichzeitig ist es aber in einer anderen Diskussion mit einem anderen Klienten für euch andersrum genauso und dann freuen sich beide, dass sie den anderen kennen. Ja, klingt total sinnvoll. Habe ich verstanden. Dann würde ich hier zum Abschluss von unserer Dreiviertelstunde dir noch unsere Gästefrage stellen. Ja, wir sammeln ja irgendwie kulinarische Tipps. Das ist immer so ein bisschen off-topic, aber inzwischen auch auf unserer Webseite gelistet ein Riesenfundus an geilen Lokalitäten rund um die Welt. Du hast wahrscheinlich auch schon einiges gesehen. Irgendwie qua eures Business Model hast du irgendeinen Ort in der Welt, wo es ein Hidden Gem gibt, ein Restaurant oder einen dodgy Chinesen an der Ecke, wo unsere Audience mal hingehen sollte, falls sie in der Nähe ist?
Ja, ich würd da tatsächlich jemand Lokales promoten. Also ich komme ja aus der Düsseldorfer Ecke hier und es gibt in Rating ein super Restaurant, was ich schon lange kenne. Der Chef ist dort, ja, sie sind in einem sehr, sehr guten Konzept unterwegs und sind auch irgendwie regelmäßig dort. Und zwar ist es Cedric's in Rating. Immer gern gesehen, super Küche. Gehe ich immer wieder gerne hin.
Hervorragend. Kreis Mettmann kann ich auch nur empfehlen, ja, als gebürtiger Mettmanner. Und insofern wünsche ich da allen viel Spaß irgendwie in Rating. Danke für deine Zeit, Jens. Mega spannend. Ist ein komplexes Brett, was ihr da bohrt, aber das klingt so, als hättet ihr euch lange genug darauf vorbereitet, irgendwie da reinzuspringen. Und ich werde das begleiten. Wir quatschen übernächstes Jahr mal und gucken, wie der Amerika- oder sonstigen Internationalisierungssprung dann geklappt hat. Und telefonieren dann mal, nehmen den nächsten Podcast aus dem Auto auf oder so. Ja, dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Perfekt. Danke dir.
Matthias, vielen Dank. Bis bald.